steht im Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom, im Kapitel 3, die Verse 9 bis 20. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden nun irgendeinen Vorzug vor den anderen Menschen? Ich, Paulus, sage, nein, ganz und gar nicht, denn eben habe ich bewiesen, dass alle Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der gerecht ist. Es gibt keine, die einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich abgewandt und sind dadurch verdorben. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur von Verwüstung und Elend. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. So steht es in Gottes Gesetz, und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf.
Liebe Gemeinde, zunächst ein Geheimnis. Andreas hat es gern, wenn man beim letzten Gottesdienst anknüpft, wenn so eine Verbindung vorhanden ist. Das habe ich mir zu Herzen genommen und bin auch zum Coiffeur gegangen. Es gibt auch noch andere Verbindungen. Unser Text. Römer 3, 9 bis 20 ist eine große Herausforderung. Es fühlt sich so an wie eine Ohrfeige. Und ich hoffe, dass ihr diese Ohrfeige ertragen könnt mit diesen wunderbaren Liedern, die wir jetzt schon gehört haben, die etwas von der Vergebung und nicht nur von der Sünde gesagt haben. Wir haben diesen Abschnitt Römer 3, 9 bis 20 im Hauskreis angeschaut. Die Reaktion auf die Lektüre war heftig. Dieser Text zeugt vom strafenden Gott, der nie zufrieden ist. Diesen Gott haben wir hinter uns gelassen. Dieser Text hält uns einen Spiegel vor und die Botschaft ist: Du kannst nie genügen. Müssen wir uns vor Gott fürchten? Wir haben diesen Text sehr persönlich genommen. Ist das ein Rückfall in ein gnadenloses, gesetzliches Christentum? Mich haben diese Reaktionen beschäftigt. Habe ich vielleicht den falschen Text ausgewählt? Ist das die Botschaft von Paulus? Zwei Dinge muss ich vorwegschicken. Erstens, wenn ich mir die Frage stelle, wer ist der Mensch? Dann ist Römer 3 nicht der wichtigste Text in der Bibel. Auf den ersten Seiten erzählt die Bibel, wie Gott die Welt geschaffen hat. Den Menschen hat er nach seinem Bild geschaffen. Der Mensch ist Gottes Ebenbild, nicht mehr und nicht weniger. Gott liebt die Menschen. Im Psalm 139 finden wir den wunderbaren Vers: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Der Mensch ist ein wunderbares Geschöpf von Gott. Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Das müssen und dürfen wir zuerst festhalten. Zweitens, wenn wir Römer 3 auf nüchternen Magen lesen, wie wir das im Hauskreis gemacht haben, dann stellt er eine Zumutung dar. Mit ein paar Bibelversen werden wir abgekanzelt. Stimmt das überhaupt, was Paulus hier sagt? Ist keiner gerecht? Es gibt anständige Leute. Der Apostel gibt uns hier eine theologische Beurteilung des Menschen, und zwar des gefallenen Menschen. Es geht nicht um den Christen. Das ist wichtig zu beachten. Die Hauptaussage von Römer 3 ist: Keiner ist gerecht. Als Begründung liefert er einige Bibelverse. Ich könnte euch jetzt zeigen, dass Paulus nach jüdischer Auslegungsmethode das alles wunderbar zusammengefügt hat. Er hat Bibeltexte genommen, die zum Teil so auch in der jüdischen Auslegung gebraucht wurden, hat dann immer ein Verbindungsglied hergestellt und so gibt das Ganze am Schluss eine wunderbare Kette. Er beginnt mit einem Vers aus dem Buch des Predigers, wo er zeigt, dass alle Menschen ungerecht sind, das heißt, alle Nicht-Juden, so wie die Texte genau, wenn man die Texte genau anschaut, und am Schluss mit Psalm 143 holt er das wieder ein und zeigt, das trifft auf alle zu, nicht nur auf Einzelne. Also, ich gehe nicht durch all diese exegetischen Details, das könnte man, das wäre auch interessant, aber mir geht es jetzt eher um das Thema, kein Mensch ist gerecht. Um diese Aussage zu bestätigen, müsste man eine repräsentative Umfrage machen. Paulus hat das sicher nicht gemacht. Und ich kann das auch nicht bieten. Aber im letzten Jahr habe ich Zeitungen und Bücher Berichten gesucht, die diese Aussage bestätigen. Ich gehe nicht auf die ganz aktuellen Ereignisse ein, die die Aussage von Paulus bestätigen würden, ein neuer Krieg, ein Amoklauf. Aber folgende Schlagzeilen oder Geschichten sind mir begegnet bei meiner Lektüre. Am 16. März 1968 ist eine Gruppe der Task Force Baker in ein vietnamesisches Dorf einmarschiert, My Lai hat das geheißen. Die C-Kompanie hat den Auftrag gehabt, Vietcong-Kämpfer zu eliminieren. Am Abend vorher wurden die Soldaten instruiert, dass nur Soldaten, also Kombattanten, bekämpft und die Zivilbevölkerung nach Möglichkeit verschont werden soll. Das entspricht der Genfer Konvention. Die C-Kompanie marschierte also in dieses Dorf und traf auf keinen Widerstand. Aus schwer nachvollziehbaren Gründen eröffneten Soldaten das Feuer auf Frauen, Kinder und alte Männer. Mehr als 500 Menschen wurden an diesem Morgen getötet und viele Frauen vergewaltigt. Das war ein schweres Kriegsverbrechen und wurde auch von der amerikanischen Militärjustiz geahndet. Eine andere Geschichte: Ein 74-jähriger Chirurg hat gestanden, dass er gegen 299 Minderjährige sexuell belästigt hat. Der österreichische Investor René Benko hat Schulden in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro angehäuft und er sitzt in Untersuchungshaft. Eine Influencerin hat 2024 Sex mit 100 Männern an einem Tag. Das ist legal, aber die BAZ hat da einen Bericht geschrieben und hat gesagt, hier melde sich der moralische Instinkt, der da Mühe habe damit. In Iowa waren zwei junge Frauen in den gleichen Mann verliebt. Cindy gewann den Titel Miss Harvest Queen. Sonja wurde in der Highschool zu Miss Homecoming gekrönt. Beides waren offensichtlich hübsche junge Frauen. Jim, der begehrte Mann, entschied sich für Sonja. Im Herbst 1989 erwürgte Cindy ihre Kontrahentin mit einem Ledergürtel. Das kleine Städtchen war entsetzt und tief traurig. Ich könnte weiterfahren. Aber diese Beispiele genügen. Das ist auch keine flächendeckende Untersuchung. Ich habe nicht alle Menschen untersucht und kann das für alle bestätigen. Aber es gibt diese Beispiele und die sagen mir, es läuft etwas zutiefst falsch in dieser Welt. Das ist nicht die Welt, die Gott gewollt hat oder die Menschen sich erträumen. In den meisten Fällen, die ich erwähnt habe, geht es um Verbrechen oder dann um moralisch fragwürdige Handlungen. Um die Verbrechen kümmert sich die Justiz. Verbrecher werden bestraft. Wir sind nicht alles Verbrecher, aber wir sind Teil dieser Welt und dieser Menschheit. Die Verbrechen sind ein Symptom eines tiefer liegenden Problems. Wenn Paulus sagt, kein Mensch ist gerecht, dann stellt er den Menschen vor Gott. Wir sind Sünder, weil wir uns von Gott abgewendet haben. Das Urteil von Paulus ist also nicht ganz so verkehrt. Jetzt sind wir zwar alle Sünder, aber Gott sei Dank begehen nicht alle Menschen Verbrechen. Alle Verbrecher sind Sünder, aber nicht alle Sünder sind Verbrecher. Der Stolz des modernen Menschen wurde durch drei Dinge gekränkt. Charles Darwin zeigte, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist. Sigmund Freud erkannte, dass der Mensch selbst nicht Herr in seiner Psyche ist. Paulus sagt dem Menschen, dass er ein Sünder ist. Die ersten beiden Kränkungen nehmen viele aufgeklärte Menschen an, aber die dritte wird oft übersehen, obwohl die Menschheitsgeschichte das Gegenteil lehrt. Der Text, und da müssen wir uns auch den Kontext ansehen. Dieser Abschnitt im Römer 3 steht nicht isoliert. Unser Abschnitt ist ein Argument in einem größeren Gedankengang. Wie sieht dieser Gedankengang im Römerbrief aus? Römer 1, 16 und 17 gibt Paulus das Thema des ganzen Briefes bekannt. Durch das Evangelium wurde die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat die frohe Botschaft verkündet. Gott hat heilend und befreiend in diese Welt eingegriffen. Das meint Paulus mit der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Wir können uns diese Offenbarung wie einen starken Lichtstrahl vorstellen. Ein Lichtstrahl fällt auf die Welt und erhellt sie. Dabei werden auch dunkle Stellen hell erleuchtet. In den ersten beiden Kapiteln zeigt Paulus, welche dunklen Stellen ans Tageslicht kamen. Es zeigt sich, dass alle Menschen, Juden und Heiden, vor Gott Sünder sind. Die Menschen können sich nicht selber erlösen. Der kulturelle und technische Fortschritt der letzten 2000 Jahre hat weder Frieden noch eine intakte Umwelt geschaffen. Unser Abschnitt fasst die Ergebnisse der beiden Kapitel zusammen. Der Lichtstrahl erleuchtet aber nicht nur die dunklen Seiten, sondern er bringt Licht in die Welt. Jesus sagt einmal: Ich bin das Licht der Welt. Im nächsten Abschnitt, Römer 3, 21 bis 26, verkündet Paulus, dass nun die Treue Gottes sich gezeigt hat. Gott hat uns nicht in der Sünde sitzen lassen. Durch Jesus Christus sind wir von der Sünde befreit worden. Das ist die frohe Botschaft, auf die Paulus zieht. Es gibt eine Lösung für das Problem in der Welt. Die Sünde hat nicht das letzte Wort. Leider wird in der Welt oft mit Raketen agiert und reagiert. Den Weg der Vergebung in Jesus Christus gehen wenige. Das gilt sowohl in der Politik als auch im persönlichen Bereich. Wie wäre es, wenn Israelis und Iraner aufeinander zugingen, um Vergebung zu bitten? Ich weiß, das tönt naiv. Aber stellt es euch einmal vor. Die Vergebung wird uns in Jesus Christus angeboten und wir können sie ergreifen. Wir haben Karfreitag und Ostern gefeiert, weil Gott uns in Jesus Christus die Vergebung und ein neues Leben anbietet. Und im Rest des Römerbriefs zeigt Paulus, wie dieses neue Leben in der Kraft des Geistes geführt werden kann. Jetzt geht es aber in unserem Text ja doch um die Sünde. Viele Christen machen die Erfahrung, dass Jesus zwar am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, aber dass wir im Alltag immer noch mit unseren Fehlern zu kämpfen haben. Und in diesem Kampf dürfen wir wissen, dass der Sieg schon errungen worden ist. Wir sind und bleiben gerechtfertigte Sünder. Sünder sind keine schlechten Menschen. Auch ein Sünder kann ein wunderbarer Vater oder eine tolle Ehefrau sein. Seit dem Anfang der Kirchengeschichte haben Menschen den Kampf mit der verbliebenen Sünde aufgenommen. Und das ist nicht ein hoffnungsloses Unternehmen, sondern ein siegesgewisser Kampf, weil der Ausgang schon klar ist. Ich möchte euch drei Menschen vorstellen, die uns in diesem Kampf vorangegangen sind. Von diesen Menschen können wir auch für unser eigenes Leben lernen. Wir beginnen in der alten Kirche im 5. Jahrhundert. In dieser Zeit haben sich Christen in die ägyptische Wüste zurückgezogen, um Gott ungeteilt nachfolgen zu können. Die Kirche war zu sehr mit den Machtblöcken verfilzt. Johannes Cassian wurde in Rumänien geboren, um die Lebensweise und die Theologie der Wüstenväter kennenzulernen, zieht er nach Ägypten. Aus dieser Zeit stammen seine Unterredungen mit den Vätern. Die Mönche in der Wüste haben gebetet, die Bibel gelesen, gearbeitet und sich aufmerksam mit sich selber beschäftigt. Das ist so etwas wie ein stille Wochenende ohne Ende. Die Wüstenväter waren Psychologen, bevor es Psychologie gegeben hat. Und sie entdeckten 8 Hauptlaster, sagt Johannes von Cassian. Und das sind diese bekannten Hauptlaster: die Völlerei, das ist die Gier, etwas in sich hineinzuschlingen, die Unzucht, die Gier nach Lust, den Geiz, die Gier nach Geld, den Zorn, die Traurigkeit, die Trägheit des Herzens, die Ruhmsucht, die Gier nach Ruhm und den Hochmut, die Gier, besser zu sein als alle anderen. Diese 8 Hauptlaster, die wurden von vielen Wüstenvätern besprochen, Die Begriffe sind meistens ähnlich, aber manchmal gibt es andere Grundüberschriften, Todsünden oder so. Es wird unterschiedlich behandelt bei den Wüstenvätern. Ich finde auch nicht alle Hauptlaster gleich überzeugend. Traurigkeit würde ich jetzt nicht unter die Kategorie der Hauptlaster nehmen. Also da ist auch eine gewisse Vorsicht geboten. Aber Johannes Cassian hat diese Sünden untersucht und hat gemerkt, da gibt es Unterschiede. Da gibt es solche, die betreffen mehr unser Fleisch, unseren Körper, und solche, die betreffen mehr unsere Seelen. Und gewisse Laster sind auch untereinander verbunden. Johannes von Cassian schlägt uns verschiedene Übungen vor, wie wir diese Laster überwinden können. Und etwas wichtig, diese Laster betreffen nicht alle Menschen in der gleichen Art und Weise. Wenn ihr diese Liste anschaut, merkt jeder, es ist bei jedem ein bisschen ein anderes Einfallstor. Es ist nicht immer das Gleiche. Und eine erste Übung könnte sein, dass wir uns diese Liste mal in Ruhe anschauen und vielleicht auch eine modernere Sprache nehmen, wenn wir Mühe haben mit diesen alten Begriffen, und zu fragen, was betrifft mich da am meisten? Mein Beispiel: Ich neige eher zu Geiz. Und deshalb habe ich in meinem Studienjahr in Kanada, ich habe mit einem amerikanischen Studenten zusammengelebt, und am Schluss hatte er kein Geld mehr für die Miete, und dann habe ich gesagt, ich übernehme die Miete für uns beide. Das hat meinem Geiz geholfen, zu merken, ich brauche das Geld nicht einfach für mich, sondern ich kann es auch mit anderen teilen. Und heute versuche ich auch zu spenden, zu geben, also das Geld nicht nur für mich zu behalten. Das ist ein Beispiel. Geiz ist nicht geil, sondern ich versuche, damit umzugehen, weil das meine Schwäche ist. Und dann ist noch etwas ganz wichtig. Die haben unerhört gekämpft, und das gibt völlig schiefe Geschichten von diesen Wüstenvätern. Also das ist nicht alles so, ist lustig, aber nicht alles toll. Aber was für Johannes von Cassian klar war: Das schaffen wir nicht ohne Hilfe. Das schaffen wir nur mit der Hilfe von Gott. Also auch hier, das ist nicht Selbsterlösung. Wir können uns nicht selber an unserem Zopf aus dem Sumpf ziehen, sondern wir brauchen die Hilfe von Gott in diesem Kampf. Und das Ziel, ist auch wieder ein alter Begriff, das Ziel dieser Übung ist die Reinheit des Herzens. Höre ich heute auch nicht mehr so häufig, brauche es auch nicht mehr so häufig, finde ich einen interessanten Gedanken. Die Reinheit des Herzens ist das Ziel dieser Übung. Also nicht mich selber erlösen oder so toll dastehen, die Reinheit des Herzens ist das Ziel. Der erste. Wir kommen zu einem zweiten. Ignatius von Loyola. In der Reformationszeit gab es auch in der katholischen Kirche Bemühungen um Reformen. Und aus einer solchen Bemühung entstammten die Jesuiten. Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, war ein Sohn aus baskischem Adel. Bis 1521 war er Offizier in der Armee. Nach einer schweren Verwundung erlebte Ignatius eine Bekehrung. Er wandte sich von seinem weltlichen Leben ab und wollte fortan zur Ehre Gottes leben. Wie kann man Gott nachfolgen? Ignatius entwickelte zuerst für die Studierenden die Exerzitien. Das sind geistliche Übungen, die Menschen auf dem Weg mit Gott helfen sollen. Die Exerzitien sind ein Jüngerschaftsprogramm, das 4 Wochen dauert. Menschen gehen oft, auch heute noch, in Exerzitien, wenn sie sich in ihrem Leben neu orientieren wollen. Die zweite Übung der ersten Woche ist eine Besinnung über die eigenen Sünden. Ignatius schlägt da vor, wir beginnen mit einem Vorbereitungsgebet und wir rufen dann unsere Sünden ins Gedächtnis. Das braucht etwas Mut, finde ich. Das ist nicht angenehm. Aber vielleicht kann das eine hilfreiche Übung sein. Und ich lerne dann auch zu meinen Fehlern zu stehen. Ja, das bin ich, so bin ich, das sind auch meine Fehler. Und die kann ich dann ans Kreuz bringen. Das ist so ein bisschen disziplinierte und rustikale Art der Gewissensforschung. Carignone hat das versucht, in die Gegenwart etwas zu übersetzen und sie beschreibt das ein bisschen anders. Nicht im mühsamen Erforschen meiner einzelnen Fehler, das sich im Schauen auf mich selbst abspielt, sondern im Blick auf die Liebe Gottes wird mir mehr und mehr die Tiefe meiner Schuld bewusst. Aber diese Erkenntnis lässt mich nicht verzweifeln, sondern reißt mich geradezu hinein in die barmherzige Liebe Gottes, weil ich von Gott geliebt bin, voraussetzungslos. Selbst als Sünder darf ich mit meinen Dunkelheiten zu Gott kommen und in sein Licht treten, auch wenn ich in diesem Licht meine Schuld noch tiefer erkenne als vorher. Und was kommt am Schluss bei Ignatius von dieser Übung? Das Gebet der Barmherzigkeit. Das Gebet, das Gott hilft. Es ist nicht an mir. Nicht ich kann das und nicht, wenn ich noch so eine tolle Gewissenserforschung mache. Am Schluss bin ich abhängig von der Barmherzigkeit Gott. Und er sagt da, wir können Gott danken für das, was er in unserem Leben geschenkt hat. Und wir bitten ihn, dass er uns mit seiner Gnade hilft, neue Wege zu gehen. Wir kommen noch zu einer dritten Person. Wir gehen zeitlich etwas weiter und wir gehen auf die britischen Inseln. Das ist John Owen, der ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Das war ein puritanischer Pfarrer zur Zeit von Oliver Cromwell und er schrieb ein wunderbares Buch, kleines Büchlein, The Mortification of Sin, die Abtötung der Sünde. Das ist so erweckliche Sprache, da kommt wirklich was los. Er will den Stier bei den Hörnern packen. Die Sünden sollen abgetötet werden. John Owen nimmt einen wunderbaren Vers als Grundlage für diese Übung, nämlich Römer 8, 13. Wenn ihr nämlich nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist tötet, was der Leib aus sich heraus tut, werdet ihr leben. John Owen nimmt aus diesem Vers heraus, wir haben eine Aufgabe, wir sollen die falschen Handlungen abtöten. Es gibt eine Verheißung für die Aufgabe, ihr werdet leben, das ist das Ziel. Und wir übernehmen diese Aufgabe nicht im Sinn einer Spaßbremse, also jetzt darf ich nichts mehr tun, was mir Spaß macht, sondern wir machen das, weil wir auf eine schöne und gute Zukunft hin leben. Und es gibt einen Helfer bei unserer Aufgabe und da kommen wir wieder zur letzten Woche zu Pfingsten. Den Geist. Durch den Geist geschieht das. Das machen nicht wir selber, sondern das machen wir durch den Geist. Darum haben wir auch Pfingsten gefeiert, weil uns da der Geist gegeben worden ist. Der Geist hilft uns in dieser Aufgabe. Und unsere Aufgabe können wir nur erfüllen, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, sagt John Owen. Also am Schluss bei all diesen Übungen, das ist nicht, unsere Kraft, wir können es selber, es ist die Barmherzigkeit Gottes, es ist die Liebe Gottes, es ist das, was Gott, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und für irgendetwas haben wir dieses Kreuz in der Kirche. Das ist, weil Jesus uns vergeben hat. Und das konfrontiert uns leider auch mit unserer Sünde, mit dem, was nicht so toll ist an uns. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir angesichts vom Kreuz, weil wir wissen, dass wir Vergebung haben, auch uns selber so anschauen dürfen, wie wir sind. Nicht Mörder, nicht Verbrecher, aber gerechtfertigte Sünder. Amen.